Wenn man etwas lernen möchte, empfiehlt es sich, sich einen Lehrer oder eine Lehrerin zu suchen. Egal, worum es geht. Und das sage ich im vollen Bewusstsein der Tatsache, dass es fast überall gute Lehrer gibt, gute Dozenten und andere. Ich bleibe mal bei einem Beispiel für einen richtig guten Lehrer, den ich haben durfte in meinem Theologiestudium. Das war ein Professor für Neues Testament. Kenner werden wissen, welchen ich meine. Der war immer ungeheuer ermutigend. Egal, was man sagte in seinen Lehrveranstaltungen, antwortete er mit Begeisterung, geradezu Ekstase. Ja, schön, toll, großartig. Ich bin begeistert über das Niveau in diesem Seminar, bis man dann irgendwann etwas richtig Dummes sagte. Dann machte er kurz Pause und sagte, ja, wer kann helfen, wer kann helfen? Und dann wusste man, okay, das war jetzt gerade nicht so schlau. Ab heute geht es auch um das Lernen, hier in diesen Donnerstags-Celebrate-Gottesdiensten, und zwar um das Beten lernen. Und wir dürfen beten lernen vom besten Lehrer, den man sich denken kann, von Jesus. Nicht nur deswegen, weil meistens in christlichen Gottesdiensten die richtige Antwort auf Fragen Jesus ist, sondern auch speziell, weil Jesus zum Thema Beten der Einzige ist, der beide Seiten kennt. Er ist der Einzige, der beide Seiten gleich gut kennt. Er kennt es, zu beten zum Vater. Das wird im Neuen Testament immer wieder beschrieben, dass Jesus zum Vater betet, sich zurückzieht, sich Zeit nimmt, um mit seinem Vater zu sprechen. Er kennt es, zu beten, denn Jesus war ganz Mensch. Und er kennt es, Gebete zu hören. Er ist selber der Empfänger von Gebeten, der Adressat von Gebeten. Wenn wir zu Gott beten, beten wir immer auch genau zu diesem Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde. Jesus kennt es, Gebete zu hören, denn Jesus ist ganz Gott. Er kennt es zu beten, denn er ist ganz Mensch. Und er kennt es, Gebete zu hören, denn er ist ganz Gott. Da sitzt er also beim Beten. Ist wahrscheinlich ganz fokussiert, ganz bei sich, ganz bei seinem himmlischen Vater. Ich wäre gern dabei gewesen. Denn manchmal ist es ja so, dass man Menschen so unfreiwillig zuhören darf bei ihren Selbstgesprächen. Ist euch das auch schon mal passiert? Irgendwo in der Stadt steht ihr neben jemandem an der Ampel und der redet scheinbar zu sich selbst und sagt, sag ich doch, ja sag ich doch, genau. Bis man irgendwann feststellt, der redet gar nicht zu sich selbst, sondern mit jemandem, mit dem er per Bluetooth-Headset verbunden ist. Das sind diese kleinen Dinger, die so ähnlich aussehen wie eine elektrische Zahnbürste. Das wusste ich gar nicht, dass das so eine Design-Ikone ist. Bei Jesus ist es aber ganz anders. Das ist tatsächlich ein Selbstgespräch, was Jesus führt, wenn er betet, und zwar ein Selbstgespräch Gottes. Gott, der Sohn, redet mit Gott, dem Vater. Für sich eine faszinierende Vorstellung. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich muss aber zugeben, an dieser Stelle in der Bibel, wo jetzt gleich das Vaterunser kommt, hören wir nichts weiter aus diesem Selbstgespräch. Es gibt andere Stellen in der Bibel, wo wir in dieses Selbstgespräch Gottes hineinlauschen dürfen. Johannes Kapitel 17 zum Beispiel, das sogenannte hohe priesterliche Gebet. Da redet Gott der Sohn mit Gott dem Vater. Und wir dürfen reinlauschen, für sich auch ein spannendes Thema. Hier hören wir nichts weiter davon, was Jesus zum Vater betet. Denn sofort nachdem er Amen sagt, hört er den Satz, du, ich habe da mal eine Frage. Dieser Satz kommt von seinen engsten Vertrauten, von seinen Schülern, von seinen Jüngern. Typischerweise stellen sie diese Frage. Ich habe da mal eine Frage. Und typischerweise stellen sie diese Frage unmittelbar, nachdem er Amen gesagt hat. Du, ich habe da mal eine Frage. Gebet passiert eben häufig mitten im Alltag. Und wir hätten es vielleicht gerne, dass wenn man in so einer richtig heiligen Gebetsstimmung ist, dass sich diese Gebetsstimmung fortsetzt und dass man weiter so ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt. Aber ziemlich gerne und ziemlich oft, ziemlich sofort kommt so ein Satz wie du, ich habe da mal eine Frage. Gebet passiert im Alltag. Die Jünger sagen also, ich habe da mal eine Frage, kannst du uns das auch beibringen, das mit dem Beten? Was antwortet Jesus auf diese Frage? Jesus antwortet nicht, Also erst einmal kommt es darauf an, dass ihr euch in die richtige Gebetsstimmung versetzt. Dafür solltet ihr vielleicht einen heiligen Raum aufsuchen oder ein ruhiges Zimmer und die Worship aufdrehen und gucken, dass ihr euren religiösen Puls so ein bisschen hochbekommt. Das sagt Jesus alles nicht. Jesus sagt auch nicht, erst einmal müsst ihr aufräumen, bevor ihr mit Gott sprechen könnt. Ihr müsst aufräumen in eurem Zimmer. Marie Kondo lässt grüßen. Ihr müsst aufräumen in eurem Leben und ihr müsst aufräumen in eurem Gewissen. Nichts gegen ein gutes Gewissen. Ich habe vor kurzem den Satz gelesen, das Gewissen ist wie eine Schwiegermutter, dessen Besuch nie endet. Also nichts gegen ein gutes Gewissen, wobei meine Schwiegermutter richtig nett ist, möchte ich noch dazu sagen. Jesus sagt das aber nicht. Er sagt nicht, erstmal aufräumen in deinem Zimmer, in deinem Leben und in deinem Gewissen, sondern Jesus sagt, wenn ihr betet, dann macht nicht viele Worte. Macht keine Show daraus. Setzt euch ruhig zu Hause hin und fangt einfach an. Nämlich so. Unser Vater im Himmel. So heißt es im Matthäus-Evangelium. Noch kürzer wird das Ganze im Lukas-Evangelium wiedergegeben. Da heißt es nämlich nur, wenn ihr betet, so sprecht Vater. Vater. Es ist typisch Jesus, dass Jesus mit einem Wort ganz viel sagen kann. Manche anderen Menschen schaffen es ja mit sehr vielen Worten sehr wenig zu sagen. Unterhalten sich zwei Journalisten und was hat der berühmte Politiker heute wieder gesagt? Na, nichts, sagt der andere. Ja, ich weiß, wie hat das heute formuliert? Und das sage ich übrigens mit großem Respekt für unsere gewählten Politiker. Ich finde, wir haben in unserem Land da echt Glück gehabt, dass wir so vergleichsweise vernünftige Leute haben. Aber trotzdem, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja? Manche Menschen sagen mit vielen Worten ganz wenig. Jesus sagt mit einem Wort ganz viel. Jesus sagt Vater und eine ganze Welt tut sich auf. Drei Gedanken zu diesem Wort Vater. Was meint Jesus damit, wenn er zu uns sagt, wenn ihr betet, so sprecht Vater? Erstens, er meint, Gott ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. Gott ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. Jesus sagt nämlich nicht, wenn ihr betet, so sprecht, oh göttliche Kraft oder oh du Lebenskraft in jedem und jeder von uns. Und er sagt auch nicht, sprecht, oh du großes Rätsel, über das wir leider nichts Genaueres wissen können oder dürfen, denn das wäre taktlos, das so genau zu sagen. Sondern er sagt, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, Gott ist ein Jemand, der euch hört, der euch antwortet. Ein Jemand, eine Person, die hat Absichten und Eigenschaften. Ihr Wesenskern ist Liebe. Gott hat Gefühle. Gott verspürt sogar Sehnsucht, nämlich Sehnsucht nach euch, nach euren Geschöpfen. Und deswegen kann diesem Gott etwas fehlen. Philosophen verzweifeln manchmal an diesem Bild von Gott. Was ist das denn für ein Gott, dem was fehlen kann? Jesus schert sich zum Glück nicht darum, was Philosophen gerne hätten. Diesem Gott kann etwas fehlen. Ihm fehlt der Kontakt zu Menschen, wenn Menschen von diesem Gott nichts wissen wollen, weil er sich sehnt nach diesem Kontakt. Wenn wir nicht mit ihm reden, dann wartet er auf uns. Und wenn wir mit ihm reden, dann heißt er uns mit offenen Armen willkommen. Gott ist nicht ein Etwas, Gott ist nicht nebulös, Gott ist nicht unklar. Gott ist ein Jemand, Gott ist Vater. Erstens, Gott ist ein Jemand. Zweitens, Gott sagt, wo es lang geht. Wenn Jesus damals in dieser Kultur, in der Kultur des Frühjudentums, das Wort Vater gesagt hat, dann war für alle Hörer und Hörerinnen klar, Vater ist jemand, der verdient Liebe, das ist ein liebevoller Begriff und er verdient Respekt. Vater verdient Liebe und Vater verdient Respekt. Das muss man heute vielleicht dazu sagen, denn wenn man heute auf einen Spielplatz in einer beliebigen postmodernen deutschen Großstadt geht, dann hört man die Kinder nicht unbedingt zu ihren Vätern sagen, du Papa, kannst du mir mal helfen, sondern du Paul, kannst du mir mal helfen oder du Carsten kann, oder du, wir, nichts gegen Vornamen, ja, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wenn wir von Gott als Vater reden, dann meinen wir, Gott weiß, wo es lang geht, besser, als wir es jemals wissen könnten, umso besser für uns. Für Kinder ist es überlebenswichtig, dass Vater diese Rolle einnimmt, auch immer mal wieder zu sagen, wo es lang geht. Überlebenswichtig. Wir waren als Familie in diesem Sommer am Anfang der Schulferien in den Alpen im Urlaub auf einer Art Familienbauernhof, haben eine atemberaubende Landschaft erleben dürfen, haben dort Bergwanderungen gemacht. Wir haben eine Bergwanderung gemacht, wo ich hinterher dachte, die war doch sehr riskant. Links neben uns eine steile Felswand, rechts neben uns eine steile Felswand, die nach unten geht. Der Weg war ungesichert, der war vielleicht einen halben Meter breit. 50, 100 Meter ging es rechts in die Tiefe. Kein Zaun, links so ein Drahtseil, das in den Fels mit so Haken gehauen war. Und meine Frau und ich und unsere drei Kinder zwischen 6 und 11 Jahren sind auf diesem schmalen Weg unterwegs. Als ich dort mit unserem Mittleren, unserem Sohn, diesen Weg beschritten habe, habe ich zu meinem Sohn nicht gesagt, du weißt du, wenn das jetzt für dich gerade dran ist, dann wäre es voll cool, wenn du mal gelegentlich an diesem Seil anfassen könntest. Aber nur, wenn du magst. Nein, weil ich ihn liebe, habe ich zu ihm gesagt, halt dich fest. Da ist der nächste Schritt. Da ist der nächste Schritt. Vater sagt, wo es lang geht. Das ist für uns als Kinder Gottes überlebenswichtig. Zweitens, Gott sagt, wo es lang geht. Drittens, Vater bedeutet, Gott ist für uns. Es gibt ja ein grundsätzliches Problem mit menschlichen Worten, wenn wir sie für Gott verwenden. Und das Problem mit unseren menschlichen Worten ist, es sind menschliche Worte. Theologen beschäftigen sich schon seit Jahrtausenden genau mit dieser Frage. Wie mache ich das eigentlich? Mit menschlichen Worten von Gott sprechen. Wir haben keine anderen. Wir haben keine Zauberworte. Jedes Wort, das wir verwenden, ist, weil wir Menschen es verwenden, ein menschliches Wort. Und menschliche Worte haben es an sich, dass sie beschädigt sein können, abgenutzt, falsch verstanden werden können. Wenn wir diese Worte für Gott verwenden, zum Beispiel so ein Wort wie Vater, dann müssen diese Worte erst gereinigt werden und getauft. Das gilt gerade für das Wort Vater. Ich weiß ja nicht, was in euch für Bilder entstehen, wenn ihr das Wort Vater hört. Vielleicht ganz schöne, vielleicht aber auch nicht so schöne. Es war vor etlichen Jahren, da ging ich durch das Wohnviertel einer deutschen Großstadt, ich sage natürlich nicht welche, und vor mir, so 10, 20 Meter vor mir, war eine junge Familie unterwegs, Vater, Mutter, zwei Mädchen, vielleicht 3, 4 Jahre alt, waren auf Rollern unterwegs, kurften um ihre Eltern herum. Irgendwann kam eins von diesen Mädchen zu seinem Papa und flüsterte ihm irgendwas ins Ohr, wirkte auf mich nicht unfreundlich, eher so ein bisschen bittend. Und ich hörte nur die Reaktion des Vaters, der sagte nämlich zu seiner vielleicht 4-jährigen Tochter, du kleines Fräulein, solltest aufpassen, dass du dir keine fängst mit deinem unverschämten Verhalten. Nachdem sie ihm eine Frage gestellt hatte. Und ich habe mir schon überlegt, ich könnte jetzt irgendwie eingreifen. Ich sollte irgendwie eingreifen. Vielleicht nicht, indem ich hingehe und sage zu diesem Mann, hören Sie, ich lehne das pädagogisch ab, was Sie da vorhaben. Das würde wahrscheinlich nicht helfen. Aber ich könnte ihn irgendwie verwirren. Ich habe mir zum Beispiel gedacht, ich könnte zu ihm hingehen und sagen, entschuldigen Sie, ich bin nicht von hier. Können Sie mir sagen, wann in dieser Straße die gelben Mülltonnen geleert werden? Sowas hatte ich mir tatsächlich schon vorgenommen. War aber nicht mehr nötig, weil er sich schon wieder beruhigt hatte. Hinterher habe ich mir gedacht, vielleicht hat ja dieser Vater hier nur einen ausgesprochen schlechten Tag und vielleicht ist er sonst viel netter. Vielleicht ist er aber immer so. Und ich stelle mir vor, dieses Mädchen wird eine junge Frau, eine erwachsene Frau und kommt in einen Gottesdienst und hört den Satz, Gott ist unser guter Vater, der immer für uns da ist. Dann kann ich mir vorstellen, dass in dieser Frau eine Stimme sagt, guter Vater, immer für mich da, das kann doch gar nicht sein. Das gibt's nicht. Das ist Quatsch. Aber wenn wir von Gott als Vater reden, dann meinen wir, dass Gott ganz anders ist, als wir Väter es oft sind. Ganz, ganz anders und viel, viel, eine Ewigkeit viel besser, als wir menschlichen Väter es jemals sein könnten. Jesus selbst erzählt von so einem Vater. Und je mehr wir eintauchen in die Art und Weise, wie Jesus die Welt sieht, desto mehr können wir menschliche Väter uns was davon abgucken. Wenn wir anfangen, von Gott als Vater zu reden und wenn wir bei Jesus in die Schule gehen, dann verändert sich unser Bild von Vatersein. Jesus selbst erzählt von so einem Vater und ihr kennt die Geschichte, garantiert. Von dem heranwachsenden Sohn, der zu seinem Vater sagt, bitte zahle mir meinen Teil deines Erbes aus. Das heißt in dieser Kultur fast so viel, als sagte dieser junge Mann zu seinem älteren Vater, hiermit erkläre ich dich für tot. Ich will ab jetzt so leben, als ob es dich nicht mehr gäbe. Lass mich in Ruhe. Wäre das ein böser Vater, dann müsste er antworten, wie bitte? Deinen Teil des Erbes jetzt schon ausgezahlt bekommen? Sag mal, geht's noch? Nichts davon wird erzählt. Der Vater sagt, ich zwinge dich nicht, bei mir zu bleiben. Du bist frei zu bleiben, du bist frei zu gehen. Und der Sohn geht, nimmt alles das mit an Kapital und Ressourcen und Erfahrungen, was er vom Vater bekommt, geht in die Fremde. In der Fremde braucht er das Ganze auf, verjubelt sein ganzes Kapital. Und irgendwann merkt er, dass sein Lebensentwurf gescheitert ist und er macht sich auf den Rückweg. Und wäre das eine Geschichte über einen bösen Vater, dann müsste dieser Rückweg, den der Sohn jetzt unternimmt, in den düstersten Farben geschildert werden, wie er sich durch Schneewehen kämpft, fast am Verhungern ist und Zweifel in ihm aufsteigen und dann sich mit letzter Kraft auf den Hof seines Vaters robbt. Nichts davon wird erzählt, sondern der nächste Satz dieser Geschichte, wie Jesus sie erzählt, lautet, als der Vater ihn von Weitem sah. Als der Vater ihn von Weitem sah. Was heißt das? Das heißt doch wohl, dass dieser Vater seit dem Moment, als sein Sohn verschwunden ist, nicht aufgehört hat, den Punkt am Horizont zu fixieren, wo sein Sohn verschwunden war. Vielleicht hat er sich einen Hocker genommen und sich auf die Ecke des Hofes gesetzt und da immer hingestarrt. Und seine Knechte auf dem Hof, sein Personal, die haben sich über ihn lustig gemacht und gesagt, der Vater denkt immer noch, dass sein Sohn wiederkommt, der spinnt. Als der Vater ihn von Weitem sah, erzählt Jesus, rannte er auf ihn zu. Versteht ihr, so ein antiker Großgrundbesitzer, der rennt nicht, der schreitet würdevoll dahin. Aber dieser Vater rennt auf seinen Sohn zu, der ist noch gar nicht auf dem Hof angekommen, knuddelt ihn von oben bis unten durch, der roch nicht sehr angenehm nach dem, was er hinter sich hatte. Dann taucht der hochrote Kopf des Sohnes aus den Gewandfalten des Vaters auf. Und er will noch sein Schuldbekenntnis aufsagen und sagt, Vater, ich hab's verbockt. Aber der Vater lässt ihn gar nicht ausreden und sagt, wir feiern ein Fest. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Das meint Jesus, wenn er sagt, wenn ihr betet, dann sprecht Vater. Das meint Jesus mit Vater und das zeigt Jesus mit seinem Leben. Jesus, das ist Gott, der Vater, der auf uns zurennt. Egal, wo wir herkommen, egal, was wir getan oder überlassen haben, egal, wie wir riechen. Jesus ist das Gott, der Vater, der auf uns zurennt, auf uns zukommt. Denkt doch mal dran, wenn ihr das nächste Mal wieder betet, unser Vater, wenn ihr das nächste Mal betet, Vater, das ist die Überschrift über das große Gebet, das Jesus uns beibringt und dass wir das Privileg haben, in den nächsten Wochen kennenzulernen. Das ist die Überschrift über jedes Gebet und diese Überschrift macht jedes Gebet unendlich kostbar. Amen.